Der Kampf gegen das Vergnügen. Epikur gilt als vergnügungssüchtiger Hedonist. Die Inschrift über seinem Garten schien diese Einschätzung zu bestätigen. Fremder, hier lohnt es sich zu verweilen, stand dort. Hier ist unser höchstes Gut, das Vergnügen. Der Verwalter dieses Anwesens, ein freundlicher Gastgeber, heißt sie gerne willkommen. Er wird sie mit Brot empfangen und mit reichlich Wasser sowie mit diesen Worten: Wurden Sie nicht gut bewirtet? Dieser Garten regt Ihren Appetit nicht an, sondern stillt ihn. Welche Art von Vergnügen hat er versprochen? Essen? Sex? Getränke? Ausschweifungen? Das wussten die wenigsten Menschen im Athen des 3. Jahrhunderts vor Christus von ihm, so dass sie das Schlimmste vermuteten. Heutzutage, mehr als 2000 Jahre später, kultivieren wir weiterhin diesen Verdacht, indem wir unter einem Epikuräer ganz weit gefasst jemanden verstehen, der jedem sinnlichen Verlangen nachgibt. Wer jedoch Epikurs Philosophie wirklich liest, findet ein viel einfacheres Rezept für das Glück. In einem berühmten Brief bat Epikur einen reichen Freund, der ihm alles versprochen hatte, was er wollte, um ein kleines Gefäß voller Käse, den er genießen wolle. »So war der Mann«, schrieb der antike Biograf Diogenes Laertius. Der behauptete, der Zweck des Lebens sei das Vergnügen. Für Epikur bedeutete Vergnügen nicht Völlerei. Es bedeutete nicht, dem Körper gedankenlos alles zu geben, was er begehrte. Unter Vergnügen, sagte Epikur, verstehen wir die Abwesenheit von Schmerz im Körper und von Beunruhigung im Geist. Es ist nicht die ständige Folge von Trinkgelagen und Feiern, nicht die Befriedigung von Begierden, nicht der Genuss von Fisch und anderen Köstlichkeiten einer luxuriösen Tafel, die für ein angenehmes Leben sorgen. Dieses erreichen wir durch nüchternes Nachdenken, die Ergründung der Motive jeder Wahl und jeder Vermeidung, sowie durch die Verbannung von Weltanschauungen, dank derer sich die größten Störungen der Seele bemächtigen. Epikur war kein König Georg IV. Und er hätte es auch nicht sein wollen, denn es war nicht besonders vergnüglich, König Georg zu sein. Die Völlerei jenes Mannes verkürzte nicht nur sein Leben, sondern die Tatsache, dass er sich alles gönnte, wonach ihn gelüstete, verwandelte seinen Alltag rasch in einen Albtraum. Ein vergleichbarer Fall war Babe Ruth. Ob dieser wohl noch Spaß hatte, als er bis zum Rand mit Essen und Schnaps gefüllt ins Krankenhaus gebracht werden musste? Wir verzichten nicht auf Exzesse, weil wir sie für eine Sünde halten. Wir beweisen Selbstdisziplin, weil wir eine höllische Existenz hier auf Erden vermeiden wollen, während wir noch am Leben sind, eine Hölle, die wir uns dann selbst geschaffen hätten. Sie müssen sich klar machen, dass der Körper dumm ist und dass unser Temperament ihn vor sich selbst retten muss. Der Körper will essen, bis er satt ist. Aber wenn ihn niemand stoppt, überschreitet er diesen Punkt bei weitem. Der Körper will trinken, bis er genug davon hat, aber wir fühlen uns erst so, wenn wir völlig betrunken sind. Der Körper will betäubt werden, wie Kennedy sagte, akzeptiert er auch Pferdepisse, wenn sie die gewünschte Wirkung erzielt. Der Körper will alles sofort haben. Die Konsequenzen werden auf später verschoben. Wir müssen hinreichend klug, selbstbeherrscht und selbstkritisch sein, um einzugreifen, bevor das passiert. Und statt mehr essen, als wir sollten, können Sie so ziemlich alles nennen, bei dem wir zu Exzessen neigen, vom Trinken über die Arbeit bis hin zum Vergnügen und zum Nachtleben. Wie Timotheus, der athenische Staatsmann, einmal nach einer gelungenen Feier in Platons Haus sagte: Eure Abendessen sind nicht nur ein Genuss während des Einnehmens der Speisen, sondern auch am Morgen danach. Wenn man sich übersättigt und unwohl fühlt, wenn man beim Aufwachen verkatert und groggy ist, wenn man Bedauern oder Scham empfindet oder sich gar nicht einmal genau erinnern kann, was am Abend zuvor passiert ist, war es dann wirklich so toll? Laut den Stoikern ist dies eine perfekte Metapher für alles, was wir tun. Sie sollten sich im Leben verhalten wie bei einem Bankett, sagte Epiktet. Wenn etwas herumgereicht wird und dabei in Ihre Nähe kommt, dann strecken Sie die Hand aus und nehmen Sie sich eine kleine Portion. Und wenn die Speise an Ihnen vorbeigeht, halten Sie sie nicht auf. Sie ist noch nicht gekommen. Verzehren Sie sich nicht im Verlangen danach, sondern warten Sie, bis sie vor Ihnen steht. So sollen sie sich auch gegenüber ihren Kindern verhalten, gegenüber ihrem Ehepartner, wenn sie eine berufliche Stellung erlangen wollen, wenn sie Reichtum anstreben. So werden sie sich als würdig erweisen, eines Tages ein Festmahl mit den Göttern zu feiern. »Vergiss nicht«, beruhigte Churchill einmal seine Frau, »dass mir der Alkohol mehr gegeben hat, als er mir genommen hat.« Das ist ein wichtiger Test. Denken Sie nicht nur daran, was ein bestimmtes Vergnügen Ihnen gibt, sondern auch daran, was es Ihnen abverlangt. Denken Sie darüber nach, wie flüchtig das Vergnügen ist, dem Sie nachjagen. Überlegen Sie sich, wie Sie später darüber denken werden, während der Erholungsphase, während Ihres Katers, wenn Ihnen Ihre Hosen nicht mehr passen, wenn Sie Monate danach in den Spiegel blicken und sich fragen, wie das passieren konnte. Natürlich sind Abstinenz und Zurückhaltung nicht dasselbe. Bei dem einen geht es um Vermeidung, bei dem anderen um Verantwortung. Es geht darum zu verstehen, wie man bestimmte Dinge angemessen tun kann, passend zu ihrem Körper, ihren Genen, ihrer Lebensweise. C.S. Lewis erinnert uns daran, dass Maßhalten bedeutet, im richtigen Moment aufhören zu können. Musonius Rufus erklärt uns, dass bezüglich der Höhe des Vergnügens nichts angenehmer ist als die Selbstbeherrschung und nichts schmerzhafter als mangelnde Selbstbeherrschung. Niemand, der Exzessen frönt, kann sich wirklich gut amüsieren. Niemand, der als Sklave seine Begierden lebt, ist frei. Die Fähigkeit, vom Tisch aufzustehen, bevor man sich unwohl fühlt, bevor das verzehrte Fleisch zu Schweißausbrüchen führt oder die verspeisten Kohlenhydrate einen schläfrig machen, erfordert eine gewisse Stärke. Das gilt auch für die Fähigkeit, sich während des Abendessens auf einen einzigen alkoholischen Drink zu beschränken, anstatt sich Nachschub zu holen und erst dann aufzuhören, wenn man anfängt, unzurechnungsfähig zu werden. Genauso wichtig ist die Erkenntnis, dass ein größeres Haus Sie nicht glücklicher machen wird, dass Sie nicht mehr Geld benötigen, mehr Fans, mehr andere Dinge. Während Sie etwas genießen, das Ihnen Spaß macht, das Sie glücklich macht, das Ihnen Vergnügen bereitet, dürfen Sie niemals bis an den Punkt kommen, geschweige denn ihn überschreiten, an dem Sie dies bedauern könnten. Es ist wichtig, dass Sie erkennen, was Kennedy nie gelang, dass Ihre Entscheidungen Ihren Blick getrübt haben. Dies erfordert Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und, wenn die Menschen um Sie herum weiter feiern wollen, auch etwas Mut. Disziplin ist keine Strafe, sondern ein Weg, Strafen zu vermeiden. Wir sind diszipliniert, weil wir uns um uns sorgen, weil wir unserer Persönlichkeit und unserer Tätigkeit einen bestimmten Wert beimessen. Und dabei stellen wir fest, dass die Disziplin auch unsere Freude an den Dingen steigert. Denn ein Mensch, der mit wenig zufrieden ist, der eine kleine Menge Käse genießen kann, als wäre es ein kulinarisches Highlight, ist viel leichter zufriedenzustellen und viel besser in der Lage, in allen Situationen etwas Positives zu finden. Suchen Sie nach sich selbst, nicht nach Ablenkung. Seien Sie glücklich, nicht hedonistisch. Lassen Sie den Geist herrschen, nicht den Körper. Erobern Sie das Vergnügen und lernen Sie, über dem Schmerz zu stehen.